Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das Podcast-Format mit mir, Stefan Scheller, dem Perso-Blogger. Mein heutiger Gast ist Jonas Keil von Nilo und wir sprechen zum Thema Management Buy-in für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Willkommen, lieber Jonas. Schön, dass du da bist.
Hi, Stefan. Danke für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein.
Genau. Und wir starten ja traditionell mit diesen 5 Sätzen und da bitte ich dich, Folgendes zu vervollständigen. Den Satz 1. Gute HR-Arbeit ist für mich.
Gute HR-Arbeit ist für mich, wenn die wichtigen Kultur-Leadership-Themen einfach fest in der Organisation verankert sind und von allen Menschen, Mitarbeitenden gelebt werden.
Sehr schön. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich?
Wir messen unseren Erfolg daran, dass wir wirklich mit dem People-Team zusammen einfach einen Impact auf den Unternehmenserfolg haben. Und das versuchen wir sehr stark zu messen und zusammen herauszustellen. Und bei uns ist das natürlich, ich meine, wir kommen gleich auf die Details, aber wenn wir dem Unternehmen helfen, Ausfalltage zu reduzieren, Produktivität zu steigern, das sind die Metriken, die wir uns angucken. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir erfolgreich.
Sehr schön. Dritter Punkt, einen guten Arbeitgeber zeichnet aus.
Ich finde es immer extrem schwer, pauschal zu sagen, ein Arbeitgeber ist gut oder schlecht. Ich glaube, es kommt immer darauf auf den richtigen Fit an zwischen Mitarbeitender und Arbeitgeber. Und so wie ich so ein bisschen darüber nachdenke, ist das Wichtige oder das zeichnet dann vielleicht den Guten aus, dass man ganz klar definiert, was ist man denn, für was stehe ich, was sind wir als Arbeitgeber, was ist uns wichtig und das dann auch in die Organisation treibt und durchzieht. Ich glaube, das macht für mich einen guten Arbeitgeber aus.
Sehr schön. Kommen wir mal zu einem persönlichen Satz. Wenn ich noch einmal neu in den Beruf einsteigen würde,
würde ich noch schneller mit dem Gründen anfangen. Ich hatte immer das Ziel, mich selbstständig zu machen. Das ganze Studium hinweg habe bestimmt an 4, 5 verschiedenen Ideen gearbeitet. Aber mir hat damals, glaube ich, immer so ein bisschen das Selbstverständnis und vielleicht auch das Selbstbewusstsein gefehlt, das durchzuziehen und bin dann doch irgendwie im normalen Unternehmensalltag gelandet, habe mich da relativ schnell unwohl und fehl am Platz gefühlt und habe es dann endlich geschafft, aber habe diese Detour gebraucht und ich glaube heutzutage mit dem Wissen einfach probieren, man lernt im Job und Fehler machen können dazu.
Das ist total spannend. Ich habe das jetzt ganz oft gehört, gerade von den GründerInnen, die ich als Gäste da hatte. Und ich selber bin nämlich der gleichen Meinung auch. Unheimlich cool. Machen wir noch Satz 5 fertig. Dein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Ich glaube, einfach ein bisschen mutiger zu sein und positiver zu sein, was man denn schaffen kann, was einen tollen Arbeitsplatz ausmacht. Ich hatte die letzten Jahre, wir kommen ja von diesem Mental Health Angle in die Unternehmenswelt rein und dann ist oft dieser Tenor, Arbeit macht krank, Arbeit ist schlecht und das stößt mir massiv auch. Ne? Ich glaube, Arbeit kann total was Positives sein, kann Menschen auch einen Purpose geben und irgendwie Halt geben. Und ich glaube, mutig zu sein im Sinne, wie kann ich denn einen Arbeitsplatz schaffen, der wirklich, wo Leute Spaß haben, wo Leute gern hingehen, wo man einen Impact haben kann. Und ich glaube, das ein bisschen größer zu denken, das würde ich mir manchmal wünschen.
Da schließe ich mich gerne an. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen Einblicke gegeben. Lass uns doch mal wissen, wer ist denn Jonas Keil? Wer bist du? Und vor allem, wer ist Nilo?
Super gerne. Ich bin Jonas, Mitgründer, Geschäftsführer hier bei Nilo und wir sind vor 6 Jahren gestartet, einfach mit der großen Vision, mentale Gesundheit einfach schnell zugänglich zu machen und dadurch einfach auch einen gesünderen, besseren, produktiveren Arbeitsplatz zu schaffen. Und was wir im Detail machen, ist, dass wir Mitarbeitenden, Führungskräften, Unternehmen einfach eine ganzheitliche Plattform für das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und dann Mitarbeitern, Führungskräften das Handwerkszeug dazu zu geben, resilienter zu sein, produktiver zu sein und am Ende natürlich auch Unternehmen helfen, Ausfalltage zu reduzieren, Produktivität zu heben, etc.
Sehr schön. Und was sich bei mir bei diesem Thema immer mehr aufdrängt, ist so die Frage, wir reden zwar wie selbstverständlich von mentaler Gesundheit. Und ich frage mich immer, wann ist denn diese mentale Gesundheit da? Also ist schon die Abwesenheit von Gefahren Richtung Burnout oder Suizid, ist man dann schon mental gesund? Ist man umgekehrt nicht mental gesund, nur weil man vielleicht aus einer Kindheit gewisse Muster erlebt hat, die einem dann hinderlich sind im Erwachsenenleben? Wie definiert ihr denn so dieses Thema oder auch Unternehmen mentale Gesundheit?
Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Ich glaube, das im Gesundheitswesen, dann ist jemand krank und jemand ist gesund, ne? Und da gibt's, wenn du irgendwie eine diagnostizierte Krankheit hast, wie Depression, Angststörung, dann kannst du im Gesundheitsmarkt eine Psychotherapie verschrieben bekommen und dann bist du nach der Definition krank und der Rest wäre gesund. Das ist, glaube ich, das nicht, wie wir darüber nachdenken, wie wir bei Nilo darüber nachdenken, ist eher, dass wir sagen, mentale Gesundheit ist ein Spektrum und jeder einzelne Mensch ist irgendwo auf diesem Spektrum. Und was wir, also sagen wir, wenn wir sagen dann vereinfacht immer, es gibt irgendwie einen grünen Bereich, es gibt einen gelben Bereich und einen roten Bereich. Und wir wollen einfach helfen mit Nilo, dass wir es schaffen, die Leute schneller wieder in den gelben oder in den grünen Bereich zu bekommen. Oder vielleicht auch das Werkzeug an die Hand zu geben, die Resilienz an die Hand zu geben, dass ich gar nicht in den gelben Bereich oder in den roten Bereich reinrutsche, sondern es schaffe, im grünen Bereich zu bleiben. Und das ist so ein bisschen, wie wir darüber nachdenken. Aber es ist, glaube ich, wichtig, immer noch zu sagen, weil wenn man Hörer und Hörerinnen hat, die eben auch gerade eine psychische Krankheit durchleben, das ist natürlich immer wichtig zu sagen, wir auch mit Nilo, was wir machen, ist vor allem im präventiven Bereich. Also wir unterstützen natürlich auch Mitarbeitende in Akutsituationen, aber wir haben nicht den Anspruch, eine Psychotherapie, wenn jetzt jemand wirklich krank ist mit einer Depression oder anderen Fällen das zu ersetzen. Das ist, glaube ich, super wichtig auch zu sagen. Bei allem, was wir jetzt sprechen, geht es einfach viel um diesen Bereich davor.
Da drängt sich mir gleich die Frage auf, wie kriege ich denn selber raus, ob ich jetzt noch im gelben Bereich oder eigentlich schon im roten Bereich bin? Also oftmals ist es ja so, man denkt, man ist in einem Flow drin, merkt aber vielleicht gar nicht, dass man sich tatsächlich schon überlastet. Wie kriege ich es denn raus? Habt ihr da auch so eine Art Selbsttest, so nach dem Motto, guck mal, wo du gerade stehst, oder müssen die im Prinzip selber erkennen, erstmal, oh, jetzt bin ich doch im roten Bereich gelandet und dann kommen sie auf eure Plattform?
Genau, also das Ersteres, ne? Es gibt relativ viele standardisierte Fragebögen, um das zu kategorisieren am Ende des Tages. Es ist halt natürlich oft nicht schwarz oder weiß, sondern wie gesagt ein Spektrum, auch natürlich auch so ein bisschen Tagesform abhängig, wo ich mich da eingliedere. Aber am Ende des Tages gibt es schon diese standardisierten Fragebögen. Das ist ja auch, wenn ich zum Arzt gehe oder zum Psychotherapeut gehe, dann gibt es am Anfang eine Anamnese und dann geht man durch diese Fragen durch. Es gibt auch, sagen wir mal, in einem kleineren Ausmaß diese Fragebögen und die nutzen wir bei Nilo. Und da geht es dann auch darum, um zu sagen, okay, hey, bei dir macht Sinn, dass wir dich direkt mit einer erfahrenen Psychotherapeutin matchen. Hey, bei dir ist das eher ein Profil, was vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger ist, weil du hast vielleicht nur ein Schlafproblem oder du hast vielleicht gerade ein Beziehungsproblem. Und wo wir die Leute dann schon so ein bisschen an die Hand nehmen.
Ja. Jetzt hat man, wenn man so verschiedene Statistiken anschaut, ich glaube AHK oder DAK, Gesundheitsreport, ich weiß gar nicht genau, da sieht man immer, es steigt massiv an. Ja, auch medial wird immer der Eindruck erweckt, wir sind gefühlt mental eher am Limit mit Blick auf, wir müssen alle mehr arbeiten und länger arbeiten. Ist das für mich so eine echte Schere, wo ich sage, wie kriegen wir die Dinge zusammen? Wie nehmt ihr das direkt als diejenigen, die in dem Markt ja tagtäglich unterwegs sind, wie nehmt ihr das wahr?
Ja, es ist ein sehr super vielschichtiges Thema mit ganz vielen verschiedenen Einflussfaktoren, um das einfach mal so zu sagen, wo es jetzt auch keine klare Antwort gibt. A ist das Thema, was du sagst, irgendwie Verdichtung der Arbeit, ne? Das hören wir konstant. Also vor allem, wenn wir mit etablierten, größeren Unternehmen sprechen, ist das natürlich oft dieses, wo Leute vielleicht schon jahrelang in gleichen Arbeitsstrukturen, gleichen Prozessen arbeiten und das jetzt die letzten Jahre sich wahnsinnig schnell verändert hat mit neuen Tools, kommen neue Technologien, wird natürlich jetzt durch die ganzen AI-Themen noch schneller und noch mehr. Und das belastet viele Leute, die sich wahnsinnig schwer tun, damit stellen. Ne? Gleichzeitig gibt es diesen Trend, der vor allem von jungen Leuten kommt, wo das Thema nochmal deutlich größer ist, wo es auch sehr, sehr viel Literatur mittlerweile gibt, dass jüngere Leute deutlich belasteter sind. Ne? Ich weiß nicht, ob gerade was ja sehr medial aktiv ist, die ganze Literatur hier von Jonathan Haidt, The Anxious Generation, dieses Buch, wo es viel darum geht, dass vor allem auch Teenager und junge Erwachsene durch Social Media und so weiter viel weniger Resilienz haben, deutlich mehr Probleme haben mit Themen wie Angst, Unsicherheit und so weiter und so fort. Und das sehen wir tatsächlich auch, ne? Also Themen wie Unsicherheit, Angst, vor allem bei jüngeren Generationen, sind die Hauptthemen, die teilweise in unserer Plattform genutzt werden. Gleichzeitig ist bei den Jungen, und das ist wahrscheinlich dann oft auch, was manchmal als Kritik irgendwie geäußert wird, ja, aber das liegt ja vor allem dran, weil junge Leute viel offener für das Thema sind, viel mehr darüber sprechen und deswegen geht das nach oben. Das natürlich ist das wahrscheinlich auch ein Faktor, ne? Also junge Leute sprechen viel leichter darüber. Es ist, man tut sich nicht mehr so schwer, was ja auch was Positives ist, darüber zu reden, dass ich mir Unterstützung hole, dass ich vielleicht eine Therapie mache. Und ja, also es sind so verschiedene Faktoren, die da aufeinander einprasseln und dann versucht man sich irgendwie ein Bild aus dem Ganzen zu machen. Ja, es ist, ich frage mich auch manchmal, wie man aus dieser Sache rauskommt, vor allem aus dieser Sache, was du gesagt hast mit, wird es denn besser im Sinne von Verdichtung der Arbeit und so weiter, wird ja eigentlich eher mehr. Ne? Also dieses, ich glaube, das können wir nicht mehr zurückdrehen. Es kommt mehr Technologie, wir müssen noch schneller damit umgehen. Und da ist eher die Frage, ja, das kann ich nicht wegnehmen. Das Einzige, was ich dann ändern kann, ist vielleicht meine Resilienz, meine Art und Weise, wie ich damit umgehen kann. Das kann ich irgendwie ändern. Ne? Und natürlich als Organisation, wie kann ich irgendwie die Möglichkeiten, Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Leute umlernen können, anpassen können und
so weiter. Ja. Jetzt ist ganz dieses Thema Gesundheit ja ein sehr privates Thema. Ne? Also du hast vorhin dieses Beispiel gebracht, es gibt einen Fragebogen und ihr sagt dann, oh, wir erkennen, es wäre gut, wenn du dich in Richtung Psychotherapie begibst. Das ist ja schon erstmal eine sehr massive, sehr persönliche Botschaft. Und jetzt die Frage, vor welcher Herausforderung stehen Ihnen jetzt Unternehmen, wenn Sie auf der einen Seite natürlich ein riesiges Interesse daran haben, Menschen gesund zu halten in der Organisation, auf der anderen Seite aber nicht, sage ich mal, übergriffig zu agieren und zu sagen, komm, wir führen das mal ein und wenn ihr irgendwelche, ich sage das bewusst so ein bisschen lapidar, ne, Probleme habt, dann kriegen wir die schon irgendwie in den Griff, dann gehst du auf die Plattform und das löst sich dann alles auf. Wie können Unternehmen dann quasi einen sauberen Zugang finden?
Ja. Ich glaube, ein Kommentar ist immer wichtig, dass wir natürlich immer auch ein externer Partner sind und eine externe Dienstleister. Und das ist super wichtig, das auch so zu kommunizieren. Und das ist immer, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, gibt es meistens anfangs einen großen Kickoff, wo wir Nilo vorstellen, ganz viel Kommunikation. Und da ist immer wichtig, hey, keinerlei persönliche Daten werden mit dem Unternehmen geteilt, keinerlei Insights gehen an HR, das ist ein externer Anbieter. Und das ist natürlich das A und O, damit Vertrauen besteht, auch so einen Service zu nutzen. So, das ist nun mal vorneweg, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann zur Herausforderung, was du sagst, was du andeutest, ist natürlich dieses ganze Thema Stigmata, ne? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, insbesondere in, sagen wir mal, ein bisschen etablierteren, größeren Unternehmen. Wenn man jetzt hier in der Startup-Bubble in Berlin ist, hat man das Gefühl, das ist überhaupt kein Thema mehr. Aber natürlich, wir sprechen auch mit vielen traditionelleren Unternehmen, da ist das oft ein sehr, sehr großes Thema und Problem. Und da fangen wir dann einfach oft an, dass wir auch mit den HR-Teams zusammen halt rausarbeiten, wie können wir denn die Awareness im Unternehmen schaffen? Wie können wir das Thema platzieren? Da sind wir mal vor Ort, dann machen wir mal eine Mental-Health-Woche, da wird das mal kommuniziert, dann gibt es vielleicht mal jemanden aus dem Führungskräfte-Management-Bereich, der auch seine Erfahrungen teilt, um einfach so ein bisschen auch Psychological Safety für das Thema zu schaffen. Aber dann fängt man auch bei solchen Sachen an, die einfach dann Hand in Hand gehen. Nur wenn wir eine Offenheit schaffen für das Thema, dann fühlen sich auch die Leute wieder wohl, passende Unterstützung in die Hand zu nehmen. So und so. Das ist, glaube ich, so eine relativ große Herausforderung. Und die andere ist, einfach auch Leadership-Management bei dem Thema mitzunehmen und abzuholen. Das ist, wenn da keinerlei Offenheit dafür besteht, so, oh, den Quatsch, das Gen-Z-Thema, das brauchen wir auf keinen Fall, dann wird das natürlich nichts, ne? Weil am Ende des Tages ist es einfach super wichtig, wenn das auch von oben einfach kommuniziert wird, dass es okay ist, sich Unterstützung zu holen, dass wir wollen, dass ihr das macht. Und nur dann führt es auch dazu, dass Leute das ordentlich tun. Ja.
Jetzt haben wir in unserem Format ja so ein bisschen diesen humorvollen Aspekt drin mit dem ChatGPT-Roast. Ich hatte dir, / euch ja im Vorfeld schon zur Verfügung gestellt, was ChatGPT im Sinne dieses Roastes über eure Aussagen auf der Website so denkt. Ja, das stellen wir jetzt nicht alles zur Verfügung. Ich habe mir aber einen ganz witzigen Part irgendwie rausgenommen. Ich glaube, der passt ganz gut. Ich lese mal kurz vor, was ChatGPT da geantwortet hat. Nilo bietet ein modernes Rundum-Paket. Das klingt erst einmal sinnvoll. Aber im Versuch, alles gleichzeitig zu sein, wirkt es schnell wie der IKEA-Katalog der betrieblichen Gesundheitsförderung. Viel Auswahl, aber am Ende sitzt man doch wieder auf dem wackeligen Höcker Skrömt und fragt sich, ob das Ganze wirklich trägt. Also, dieser Punkt, ne, ihr bietet ein Rundum-Paket an und dann habe ich mir gedacht, naja, Roast hin oder her, aber ist denn IKEA-Katalog der betrieblichen Gesundheitsförderung eigentlich so negativ oder ist das nicht sogar eine ganz coole Positionierung?
Ich würde sagen, das ist so die Antithese eigentlich von dem, was wir sind und was wir sein wollen. Ne? Also okay. Um es mal ganz kurz so zu sagen. Ne?
Genau, okay.
Positionierung und ich glaube, so wie wir auch im Markt wahrgenommen werden und was uns wichtig ist, einfach der absolute Qualitätsanbieter. Ne? Höchste Qualität und höchster Impact in allem, was wir machen. Das heißt, Experten, mit denen wir arbeiten, haben abgeschlossenes Psychologiestudium, haben jahrelange Erfahrung der Arbeit, haben ja ganz enge Kriterien, wer da reinkommt und auch die ganzen digitalen Unterlagen, natürlich alles evidenzbasiert von unserem Psychologenteam, strengstens kontrolliert. Also ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen, das ist unser Fokus, das ist ein bisschen ja das Gegenteil von Billig-IKEA. Ja. Und gleichzeitig auch dieser Punkt, wir machen alles, also unser Fokus ist das Thema mentale Gesundheit. Ne? Es gibt, glaube ich, auch irgendwelche BGM-Plattformen, die irgendwie alles machen. Und wir sagen, wir machen nur mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Da wollen wir die Besten sein, da wollen wir am meisten Impact haben. Und was stimmt, wo dieser Roast recht hat, ist, dass wir von verschiedenen Winkeln reinkommen. Und da haben wir einfach über die Jahre gelernt, dass das nötig ist, um die breite Masse im Unternehmen zu erreichen. Ne? Während der eine gerade in der Krise ist und die 1-zu-1-Sitzung mit der Psychologin machen will, ist der andere eigentlich in einem anderen Status und möchte vielleicht in einer Leadership-Gruppe mit anderen Führungskräften zu einem Thema, wie kann ich Psychological Safety in meinem Unternehmen gründen, reinkommen. Und der nächste will wieder einfach nur meditieren. Und unser Ziel ist einfach, so viele Leute wie möglich im Unternehmen da auch dann mit dem Thema zu erreichen und daran zu arbeiten. Und das geht eben nur, wenn man schon eine gewisse Individualisierung für den Einzelnen hat. Und das ist der Grund, warum wir so ein bisschen breiter geworden sind, ja.
Sehr gut. Und du hast jetzt mehrfach von allen erreichen und von Führungskräften gesprochen. Jetzt ist es ja auf der einen Seite so, dass natürlich die Führungskräfte proaktiv Dinge tun können und wahrscheinlich unfassbar wichtig sind in dem Konzept. Auf der anderen Seite können sie aber auch gleichzeitig das Problem sein, in Anführungszeichen. Also das Verhältnis von Mitarbeitenden zur Führungskraft. Wie erkennt ihr das oder wie geht ihr mit diesem Thema um, wenn eure Software oder eure Testverfahren rauskriegen, da scheint jemand irgendwie Schwierigkeiten zu haben mit einer Führungskraft, dann kann ich natürlich sagen, okay, dann zeigen wir dir jetzt, wie du resilienter werden kannst. Eigentlich sinnvoll wäre natürlich dann zu sagen, so jetzt müssen wir vermutlich mal irgendwie gucken, wie ist denn eure Führungskultur im Unternehmen, wie geht ihr im Team miteinander um, was an einem vielleicht interaktiven Workshop mit Führungskräften eigentlich besser zu lösen wäre, als dass man auf Arbeitnehmendenseite dran arbeitet. Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir haben so eigentlich drei Ebenen, auf denen wir arbeiten. Das eine ist einfach die individuelle Ebene, wo wir jedem Einzelnen passende Unterstützung geben wollen. Ne? Da ist, was wir da sehen, ist vielleicht 50% der Themen circa sind private Themen. Ich gehe gerade durch eine Trennung durch, ich habe einen Todesfall in der Familie, ich habe ein Angstthema und so weiter. Ne? Und die andere Hälfte sind dann Beziehungsthemen, Stress, Überlastung, Konflikte und vielleicht auch mit dem der Führungsriege und so weiter und so fort. So, das ist die individuelle Ebene. Dann haben wir so die Leadership-Ebene. Wir haben einen extra Zugang für Führungskräfte und da wollen wir den Führungskräften natürlich diese Sachen beibringen. Wie kann ich psychologische Sicherheit schaffen in meinem Team? Vielleicht erkenne ich auch, wenn Leute überlastet sind, wie kann ich passende Unterstützung bieten und so weiter. Ne? Das ist die Ebene, also wir versuchen von der Ebene auch reinzugehen. Und dann gibt es die dritte Ebene, wo wir quasi natürlich anonymisiert und aggregiert dem HR-Team noch Insights geben wollen. Ne? Wenn wir jetzt sehen, Leadership ist ein Thema, das massiv oft aufkommt, dass wir das dann natürlich aggregiert zurückspielen können an HR. Aber hier ist natürlich wichtig, das darf nie auf ein einzelnes Team oder auf eine einzelne Führungskraft und so weiter runtergebrochen werden können, weil unser Kern ist schon dieses Anonymitätsthema. Und Punkt, ne? Aber wir wollen, wenn es ein strukturelles Thema und Problem ist, dann wollen wir das zurückspielen an HR. Ein letzter Kommentar noch. Natürlich wird ein einzelner Mitarbeiter dann auch im Gespräch natürlich ermutigt, in das Gespräch zu gehen mit der Führungskraft. Ne? Wenn ich jetzt merke, hey, das funktioniert nicht und die Art und Weise der Führung funktioniert nicht, wird natürlich in einem Gespräch dann auch, man ermutigt, den Schritt zu machen und ins Gespräch zu gehen.
Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, dass Unternehmen vielleicht bis dato noch gar nicht mit Plattformen wie eurer in Verbindung gekommen sind und sagen, oh, das klingt schon spannend. Aber gibt es denn im Vorfeld vielleicht schon Themen, wo du jetzt noch abschließend so 1, 2, 3 Tipps geben kannst, wo die großen Hebel sind in der Organisation, um schon mal die Rahmenbedingungen zu setzen, damit man dann im nächsten Schritt sagen kann, so und jetzt setzen wir so ein System wie Nilo mit drauf?
Ja, ich glaube, da können wir zurückkommen zu dem, was wir vorhin schon mal gesagt haben, das ganze Thema Awareness dafür. Ne? Also wenn das Thema sehr stigmatisiert ist in der Organisation, wenn klar ist, man darf keinerlei Schwäche zeigen, sobald irgendjemand nicht performt, wird er irgendwie runtergemacht und so weiter. Also wenn das Fundament besteht, ist es natürlich schwer, auch glaubhaft eine Plattform draufzusetzen. Und ich glaube, hier das Fundament zu schaffen, dass eine Offenheit für das Thema besteht, dass mentale Gesundheit, also dass, wenn ich Herausforderung habe, dass das keine Schwäche ist. Und das kann man natürlich dadurch machen, dass man das Thema erstmal irgendwie präsenter macht. Gesundheitstage, Gesundheitswoche und so weiter, wo man einfach darüber spricht, wo man auch Führungskräfte mit reinzieht. Das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig. Auch sehr erfolgreiche Rollouts bei großen Konzernen tatsächlich, da ist das, war das oft so, dass wir jemanden so quasi eine Art Befürworter, Champion aus dem Top-Leadership hatten, der sich dann auch hinstellt und vielleicht selber mal von seinen Erfahrungen erzählt, wer selber durch eine Krise gegangen ist und sich Unterstützung geholt hat. Und das hilft natürlich enorm, das Thema einfach zu öffnen. Also ich glaube, das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist natürlich das Thema Führungskräfte, wo wir schon viel drüber gesprochen haben, dass man einfach sagt, was ist denn uns wichtig als Führungskultur? Was wollen wir denn als Standard haben, der überall gelebt wird? Und welche Rolle spielt da auch das Thema mentale Gesundheit? Also was verlangen wir von euch, dass ihr das bei euch in den Teams lebt?
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Gespräch mit Jonas Keil. Learning Nummer 1. Das Thema mentale Gesundheit wird immer aktueller und drängender. Die Verdichtung der Arbeit und das damit verbundene Stresslevel wird sich tendenziell weiter erhöhen, insbesondere durch disruptive Entwicklungen wie zum Beispiel KI. Auch ist das Thema bei jungen Menschen heute deutlich präsenter. Learning Nummer 2. Mentale Gesundheit im Unternehmen muss ganzheitlich angegangen werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen und maximale Wirksamkeit zu erzielen. Learning Nummer 3. Der starke Einbezug des Top-Managements und der Führungsebenen ist essentiell, um mentale Gesundheit eben nicht nur als Buzzword durch die Organisation zu treiben, sondern tatsächlich langfristig an Ursachen zu arbeiten. Ja, wunderbar, dann sage ich ganz herzlich danke, Jonas, für die Inspirationen, dass du heute zu Gast warst hier bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Episode.
Hat mich gefreut, Stefan. Alles Gute. Ciao, ciao.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.